In der Spiritualität begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zu unserer Berufungsgeschichte mit Bischof Josef Werth aus Nowosibirsk. Wir versetzen uns einmal ein bisschen in die Geschichte. Sowjetunion 1931. Der Diktator Josef Stalin vernichtet die reichen Bauern, die als sogenannte Kulaken bezeichnet werden, um sie als ganze Klasse und Feindbild in einer Kampagne auszulöschen. Sein Ziel? Der ganze Besitz wird von Stalin beschlagnahmt und die Landwirtschaft zum kollektiven Staatseigentum erklärt. Dazu werden ungefähr 4,6 Millionen Bauern, Menschen zwangsumgesiedelt, in Konzentrationslager deportiert oder auch erschossen. Jedes noch so brutale Mittel wird angeordnet, um die gesamte Bauernschaft der staatlichen Kontrolle zu unterwerfen. Folge: ein Kollaps, ein sogenannter Zusammenbruch der Landwirtschaft, eine Hungerkatastrophe mit, ja, da gehen die Zahlen jetzt auseinander, 7 bis 15 Millionen Toten in der Ukraine. Stalins Jahrhundertverbrechen. In einem Zug werden 30.000 wolgadeutsche Bauern, also die sogenannten Kulaken, wie Vieh nach Kasachstan transportiert und dort ausgesetzt. Das war wohl noch gnädig, wenn die Bauern nicht nackt auf die Straße getrieben und mit Spott und Mordlust behandelt wurden. Unter den in der Wildnis der Steppe ausgesetzten Menschen ist auch der Vater von Josef Werth. Als Kulakenkind auf die nackte Steppe geworfen, friss oder stirb. Er überlebte. Mit bloßen Händen graben manche eine Erdhütte und überleben den harten Winter. Wie? Durch ein Wunder? Bei 50 Grad Frost im Winter, im Sommer 50 Grad Hitze? Tja, und seinem Überleben ist es letztendlich auch zu verdanken, dass wir heute mit Ihnen im Gespräch sein dürfen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Studio in München, Herr Bischof Josef Werth, extra angereist aus Nowosibirsk. Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass Sie hier in der Sendung zu Gast sind.
Grüß Gott.
Ja, Sie haben da einen weiten Weg zurückgelegt aus dem riesigen Russland, aus Nowosibirsk, ja, so im mittleren Bereich von Russland, wenn man das mal so ganz einfach sagen kann. Wie weit ist die Entfernung so ungefähr nach München?
Ja, ich kann nur ungefähr sagen, ja, von Nowosibirsk nach Moskau fliegt man 4 Stunden, dann von Moskau nach Frankfurt noch 3 Stunden. Also das kann so sein, 6.000 Kilometer.
Ja. Da kommt einiges zusammen an Strecke, was Sie da zurückgelegt haben. Umso schöner, dass Sie sich dann auch nochmal auf den Weg gemacht haben ins Studio nach München, wo Sie uns heute Ihre Berufungsgeschichte erzählen. Und die ist ja auch mit viel Leid, aber auch mit viel Freude versehen, kann man vielleicht sagen. Sie sind ja heute oder 1991 zum Bischof von Sibirien ernannt worden, von Johannes Paul II., haben Sie mir erzählt. Dann wurde aber Sibirien, das ist ja auch wirklich unvorstellbar riesig, das wurde dann zu einer apostolischen Administratur. 1989 wurde das geteilt in West und Ost und heute sind Sie von Bischof von Westsibirien und der Name der Diözese ist Verklärung des Herrn. Aber fangen wir vielleicht ganz vorne an, nämlich da, wo ich gerade auch angefangen oder mal angesetzt habe. Ja, in der Sowjetunion 1931 mit einer unglaublichen Zwangsumsiedlung und Deportation. Das ist die Situation Ihres Vaters gewesen, oder?
Das war die Situation meines Vaters und alle meiner Verwandten und Gläubigen dort in Kasachstan, wo dann später auch diese Stadt Karaganda entstanden ist. Als die Leute aus den 4 Waggons ausstiegen und verzweifelt da standen, da erhob sich ein Mann und sagte: Brüder und Schwestern, wenn wir in guten Tagen Gott lobten und dankten, so wollen wir das auch in bösen Zeiten nicht unterlassen. Und er stimmte an den Dankeshymnus: Großer Gott, wir loben dich. Und so, das ist für mich sehr wichtig, ja, wie meine Vorfahren ihr Leben in der Verbannung begonnen haben, als tiefgläubige Menschen. Die haben nicht die Feinde verflucht, sondern die haben Te Deum Laudamus gesungen. Und das war der Fundament, auf dem dann auch unser Glaube, der Glaube meiner Generation aufgewachsen ist.
Ja, das könnte auch so ein bisschen an das erinnern, was in Sri Lanka passiert ist, dass trotz Terroranschlägen Christen dazu aufrufen, der Bischof aufruft, nicht Rache zu üben. Und das ist, glaube ich, das Tiefste, was der Glaube vielleicht auch bereit hält, auf Rache zu verzichten. Und das ist ja wirklich mehr als erstaunlich, wenn Sie sagen, da steht ein Mensch auf, der wird gerade beraubt allen seines, all das, was er hat, wird ihm weggenommen, er wird irgendwo hin transportiert, wird ausgesetzt und dort ist einfach nichts, was ihn eigentlich überleben lässt. Und da stimmt das Lied an Großer Gott, wir loben dich. Die Vorfahren, die in der Verbannung lebten, die haben offensichtlich viel bei Ihnen bewirkt. Sie kommen ja aus einer Familie mit 11 Kindern und Sie sagen, Ihre Mutter, das war so eine, ja, der Pfarrer der Familie sozusagen.
Ja, also mein Vater war auch ein tiefgläubiger Mensch. Er hat 7 Klassen noch in der deutschen Schule gemacht. Und wenn es in der Fastenzeit oder auch sonst bei Abendgebeten längere Gebettexten vorgelesen sein mussten, dann kam schon auch der Vater meiner Mutter zu Hilfe. Und der hat dann manchmal Kreuzweg vorgelesen oder andere Gebete. Aber organisiert das ganze Gebetsleben in der Familie hat natürlich die Mutter. Das war die Pfarrerin der Hausgemeinde, der Familiengemeinde.
Also wie eine kleine Hauskirche, die Sie im Untergrund gebildet haben. Wie können wir uns das vorstellen? Wie haben Sie denn ein katholisches Gemeindeleben im Untergrund führen können?
Ja, außer dieser Hausgemeinde gab es tatsächlich auch noch eine richtige katholische Gemeinde. Sogar in den schwersten Zeiten des Stalinismus. Man hat genutzt zum Beispiel den Friedhof, bei Beerdigungen, aber auch sonst ist man zum Friedhof gegangen in Prozession und hat gebetet. Es wurde viel gebetet. Ich kann mich noch erinnern, zum Friedhof hin, dort auf dem Friedhof selber noch Prozession von einem Kreuz zum anderen gehalten und dann wieder zurück. Also das dauerte stundenlang. Und wenn es dann ein bisschen leichter wurde mit der Verfolgung, dann kamen auch Priester zu uns, die haben heilige Messe gefeiert. In den 60er Jahren, in der zweiten Hälfte der 60er Jahren, da war das schon regelmäßig. Jeden Sonntag gab es abends eine heilige Messe. Aber wenn es solche Zeiten dazwischen kamen, wo die Verfolgung wieder größer und stärker wurde, dann mussten die Priester wieder eine Zeit lang untertauchen, sich nicht aktiv zeigen. Und dann hat die Gemeinde sich selber alleine versammelt. Und wir haben in der Gemeinde viele fromme Frauen und auch Männer gehabt. Zum Beispiel die Schwester Gertruda. Die hat dann das Gebet in der Gemeinde geleitet. Und wenn es ganz schwer wurde, dann hat sich sogar die Gemeinde 2, 3 Sonntage nicht versammelt. Und dann haben wir nur in der Familie gebetet am Sonntag.
Und wie war das in der Schule? Man muss vielleicht noch dazu sagen, Sie sind 1952 geboren in damaligen Kasachstan. Genau, dann sind Sie dort aufgewachsen unter schwierigen Bedingungen. Letztendlich im Untergrund mussten Sie den Glauben leben oder eben in der Hauskirche, aber eigentlich immer versteckt. Wie war das denn in der Schule? Konnten Sie da Ihren Glauben bekennen? Oder wie war das im Austausch mit den Atheisten?
Ja, man muss aber vor allem sagen, das war eine große Ausnahme. Das, was ich jetzt Ihnen erzähle von Karaganda, von der katholischen Gemeinde in Karaganda, das war eine große Ausnahme. Wir als Kinder, wir haben gedacht, überall ist das so. Nur dann später, Ich war schon sogar junger Priester, als ich dann die Dörfer und Ortschaften besuchte in Kasachstan, in Sibirien, in Russland. Und da habe ich dann die traurige Wirklichkeit gesehen, dass der Glauben, der Atheismus, der kämpferische Atheismus hat wirklich viele Erfolge erzielt, kann man sagen. Der Glaube war weitgehend vernichtet worden. Aber in Karaganda, wo wir aufgewachsen waren, da war es ganz anders, auch in der Schule. Zum Beispiel so eine kleine Geschichte. In einer Klasse erschien die stellvertretende Direktorin der Schule und wandte sich an die Kinder, an die Schüler und sagte: Ich weiß, dass einige von euch auch zur Kirche gehen und ich wollte mit euch sprechen. Kommen Sie in mein Büro. Und sie ging in das Büro und die ganze Klasse stand auf und trottelte der Lehrerin nach. Ja. Als sie dann im Büro sich umschaute und sah, dass das kleine Büro voll mit Schülern ist, dann hat sie natürlich ganz andere Töne eingeschlagen und war ganz lieb und nett, hat nicht viel rumgeschimpft, ja, und hat dann endlich gesagt: Gehen Sie noch wieder zurück zur Klasse und lernen Sie weiter. Und am nächsten Tag kam ein Mädchen, das krank war an diesem Tag. Und natürlich haben die Freundinnen erzählt, wir waren bei der Direktorin, wir haben unseren Glauben bezeugt und so weiter. Und dann hat das Mädchen gesagt: Ah, wenn ich das gewusst hätte, da wäre ich auch mit Fieber gekommen in die Schule.
Das ist gut, ja. Das heißt also, Sie haben eigentlich wirklich einen starken Glauben, eine starke Überzeugung, einen kämpferischen Katholizismus mit auf den Weg bekommen. Sie haben auch im Vorgespräch erzählt, dass das auch ja regelrecht gefeiert wurde, dass man zusammengekommen ist, dass die Christen einen starken Zusammenhalt hatten untereinander, dass sie auch später mit 2 Jahren noch einmal getauft wurden, je nachdem, ob jetzt eben auch gerade ein Priester da war.
Jahrzehntelang gab es hier keine Priester in Kasachstan und überhaupt in der Sowjetunion. Und so haben die Eltern, die Verwandten, haben die Kinder, die zur Welt kamen, notgetauft, die Nottaufe gespendet. Dann als 1954 als erster Priester aus den Lagern kam Pater Bukowinski, heute schon selig gesprochen, nach Karaganda. Dann kamen andere und die haben dann viel zu tun gehabt. Und man müsste ja jede einzelne Nottaufe erforschen. Wer hat getauft, wie getauft, wer war die Zeugen und so weiter und so weiter. Und das war unmöglich zu machen. Ein Priester erzählte, in einer Siedlung in Nordkasachstan hat er einmal an einem Tag fast 1000 Menschen getauft. Und so haben die Priester sich wahrscheinlich so geeinigt, dass man soll taufen mit der Bedingung. Also Bedingungstaufe, das fängt an mit den Worten: Wenn du noch nicht getauft bist, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so, ich habe natürlich nach meiner Geburt die Nottaufe bekommen, aber dann mit knapp 2 Jahren, da kam nach Karaganda Pater Bukowinski und er hat mich, wie auch viele, viele andere, getauft. Also das war dann eine Taufe vom Priester und an diese Taufe kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe Ihnen gerade erzählt in diesem Vorgespräch, dass meine Mutter hat mich gründlich vorbereitet, wenn man so sagen kann. Und ich konnte schon ein bisschen sprechen und ich habe scheinbar in dieser Zeit der Vorbereitung immer geprahlt: Ich werde dem Pater Bukowinski schon zeigen, wie ich widersagen werde. Also die Mutter hat uns...
Mit 2 Jahren. Ja, wollte Sie nicht unterbrechen, reden ja. Sie weiter.
Ja, und dann wirklich, also ich kann mich noch ein bisschen sogar erinnern an diese Taufe. Ich habe tatsächlich auf die Fragen des Priesters: Glaubst du an Gott? Wieder sagst du dem Teufel? Da habe ich mächtig geantwortet. Ja, also meine Berufungsgeschichte, die beruht gerade auf diese Gemeinde, welche im Jahre 1931 Te Deum Laudamus gesungen hat bei der Deportation, die sich versammelt hat auch in den schwersten Zeiten der Verfolgung. Und das war das Fundament. Diese Gemeinde, die Familie, das war das Fundament, auf dem dann auch meine Berufung geruht hat. Man kann aber auch noch sagen, dass Impulse zur Berufung habe ich vielleicht auch von außen noch bekommen, vielleicht sogar von Büchern oder Filmen, die eigentlich die kommunistische Ideologie in den Jugendlichen stärken sollten. Zum Beispiel sein Buch »Wie der Stahl gehärtet wurde«. Und wenn ich das Buch so gelesen habe, und da habe ich als gläubiger Katholik immer gedacht, also wenn es junge Leute waren, die in der kommunistischen Ideologie so treu waren, dann wie noch mehr treu müssten wir in unserem Glauben sein. Und das wirklich, also diese Bücher, die haben mir persönlich zum Beispiel sehr, sehr geholfen.
Also ein kämpferischer Kommunismus. Ich habe da auch ein Zitat gefunden, das erinnert jetzt nochmal an diese Zwangsdeportationen. Das hat mich aber auch erschüttert. Sie sagen ja, Karaganda ist ja auch eine Stadt in Kasachstan, die erst entstanden ist aufgrund dieser Zwangsdeportationen und wo Sie sagen, wo es ein großes katholisches Leben gab, das es sonst in der Sowjetunion nicht gab. Aber ich möchte kurz zitieren, was da ein junger Mann, ein 20-Jähriger, wohlgemerkt ein begeisterter Kommunist und Parteiaktivist, der an diesen Enteignungen 1932 beteiligt war, heißt Lev Kopelev, der schreibt, im schrecklichen Frühling 1933 sah ich Frauen und Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, die blau angelaufen waren, noch atmend, aber mit toten Augen, und Leichen in zerlumpten Schafelmäntelchen mit billigen Filzstiefeln, Leichen in Bauernhütten, Leichen in schmelzendem Schnee des alten Wologda. Ich sah all das und drehte nicht durch, beging nicht Selbstmord, glaubte weiter, weil ich glauben wollte. Und da schreibt er in dem Buch und schuf mir einen Götzen. Also er glaubte in die andere Richtung weiter, er glaubte dem Kommunismus. Und gerade aus dieser Kampfhaltung, die Sie ja für den katholischen Glauben dann angenommen haben, ist das auch etwas, was Sie stark gemacht hat, Sie und Ihre Vorfahren? Weil Sie haben auch gesagt, alle Priester, mit denen Sie Kontakt hatten, die kamen eigentlich meistens, waren die aus irgendeinem Konzentrationslager entlassen, Herr Bischof.
Genau, also bis 20 Jahren, da habe ich keinen anderen Priester gesehen, getroffen, der nicht in einem Konzentrationslager war, nicht im Gefängnis war. Und als ich dann überlegt habe oder sogar gerungen habe um meinen Beruf, also soll ich diesen Weg betreten oder nicht, dann natürlich wusste ich, dass früher oder später werde ich auch in ein Lager, in ein Gefängnis kommen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich schon so ziemlich wusste, dass ich werde diesen Weg betreten, diese Berufung, den Weg der geistlichen Berufung, da habe ich dann gebetet, lieber Gott, wenn ich ins Gefängnis kommen soll, aber bitte vielleicht nicht vor 10 Jahren. Ich muss doch studieren, ich muss doch auf meine Beine kommen, ich muss doch ausgebildet werden als Priester. Also das war aber nicht mit solcher Tragik gemeint, sondern das war so wie ein sachliches Gespräch mit Gott. Also in 10 Jahren brauche ich ja noch, damit ich mich vorbereite zu allem dem. Und Sie haben jetzt so viel Tragisches erzählt. Also ich muss halt sagen, dass wir das in der Kindheit oder auch in der Jugendzeit nicht so alles so empfunden haben. Die Eltern, die das selber durchgemacht haben, natürlich, die haben diese Erinnerungen. Aber uns Kindern war das schon viel leichter. Wir haben wirklich unseren Glauben einfach auf dem Fundament gebaut, und das war so ein starker Fundament, er hat uns getragen.
Sie haben mir erzählt, bevor wir jetzt dann auch noch auf Ihre Berufung kommen, dass Sie einmal so eine ganz kurze Krise hatten in Ihrer Jugend, die so wohl 2 Wochen dauerte. Und Ihre Mutter ist sehr klug damit umgegangen. Wie war das?
Ja, unser Glaube war wirklich ein traditioneller Glaube. Und es musste unbedingt zu einer Krise kommen. Anders kann man sich gar nicht vorstellen, wie man zur Berufung auch kommen kann. Und so, ich kann mich erinnern, 13, 14 Jahren alt ungefähr war ich. Und da habe ich dann mit der Mutter einmal gesprochen und habe gemeint, Mutter, jeden Sonntag gehen wir zur Messe. Und die Messe, das ist ja etwas Heiliges, das ist das Allerheiligste, was es nur gibt in unserem Glauben, in unserem Leben. Die Mutter hat schon gespürt, dass wohin ich lenke. Und dann hat sie so ruhig gesagt, ja, das stimmt so. Die heilige Messe ist das Heiligste, was wir haben und so weiter. Und dann habe ich weiter gesagt, und Mutter, und jetzt zu solchen heiligen Dingen sind wir gezwungen, mitzumachen. Also wir müssen unbedingt, das ist doch nicht in Ordnung. Und die Mutter sagt, ja, natürlich ist das nicht in Ordnung. Man muss solche heilige Handlungen muss man freiwillig machen. Und dann habe ich triumphierend gesagt, also ich kann dann am nächsten Sonntag zu Hause bleiben, brauche nicht in die Kirche gehen. Da hat die Mutter gesagt, ja, du kannst zu Hause bleiben, du brauchst nicht gezwungen in die Kirche gehen. Und so bin ich am nächsten Sonntag wirklich zu Hause geblieben. Ich habe mich gefreut, dass ich frei bin und so weiter. Dann alle sind weg und ich war eine Stunde lang alleine zu Hause. Dann am nächsten Sonntag wieder alle sind zur Kirche gegangen, die Eltern, die Kinder, die Geschwister, und ich bin alleine geblieben. Und da habe ich das gar nicht mehr so schön gefunden, diese Freiheit. Ich wusste gar nicht, was ich da alleine zu Hause tun soll. Und nach diesem zweiten Sonntag ohne Messe, da bin ich wieder zur Mutter und habe gesagt, Mutter, ich gehe jetzt nicht mehr zur Messe am Sonntag. Und was wird jetzt sein? Dann hat die Mutter gesagt, ja, du weißt doch, die Gebote der Kirche, die Gebote Gottes. Ja, und dann am dritten Sonntag bin ich halt wieder schön brav zur Messe gegangen. Und so war diese kurze Krise vorbei. Und da gewiss, also ich denke oft zurück an diese Krise, wie die Mutter so klug, ruhig, ohne zu streiten mit mir, nur reagiert und geantwortet hat. Da bin ich ihr sehr dankbar.
Ja, ich bin im Gespräch mit Bischof Josef Wert aus Nowosibirsk. Er ist dort Bischof von Westsibirien. Heute zu Gast in der Spiritualität bei Radio Horeb mit seiner Berufungsgeschichte. Herr Bischof Wert, mit 18 haben Sie dann den Militärdienst antreten müssen in Moskau für 2 Jahre. Und dann, Priester zu werden, war ja eigentlich überhaupt keine Option in der Sowjetunion, oder?
Ja, natürlich. Man hat gehört, dass irgendwo im Baltikum ganz, ganz weit, dass es dort Priesterseminare gibt, dass es dort Kirchen, ganz offizielle Kirchen und offizielle Pfarrer in diesen Kirchen sind. Aber das haben wir nur von weit her gehört. Und in unserer Realität, da gab es überhaupt keine Möglichkeiten, auch keine Gedanken. Auf diesen Gedanken ist man gar nicht gekommen, ja. Stimmt.
Und wie sind Sie denn dann darauf gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Und dann hat halt dieses System, das mich auch in die Armee berufen hat, wie alle anderen, die hat dann gesorgt dafür. Ich bin, wie Sie gesagt haben, ich habe meinen Militärdienst verrichtet bei Moskau. Und dann nach 2 Jahren, ich als Soldat konnte reisen, umsonst. Und als ich dann meinen Militärdienst noch abgedient habe, da bin ich dann für eine Woche nach Litauen gereist. Dorthin waren gerade in diesen 2 Jahren meine ganz nahe Verwandte umgezogen, meine Tante, meine Cousins, und so wollte ich sie besuchen, weil ich habe auch gedacht, wenn ich das jetzt nicht tue, dann komme ich zurück nach Karaganda in einer so großen Familie. Da wird es wahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeit mehr geben bis zum Tod, dass ich irgendwo so weit reisen kann. Und ich wollte doch anschauen, das katholische Litauen. Ich wollte sehen, diese Kirchen, die Priestern. Einfach als braver Katholik habe ich so gedacht. Und so bin ich nach Litauen gefahren für eine Woche. Aber dort habe ich einen Priester getroffen, der sofort aufmerksam wurde auf mich, auf den jungen Mann von Kasachstan. Und der hat dann mit mir gesprochen. Er hat mir dann gesagt, dass es in Litauen ein Priesterseminar gibt, dass auch ich zum Beispiel könnte Priester werden. Aber ich habe ja über das überhaupt noch nie ernst überlegt. Ja. In der Kindheit habe ich als Priester mit meinen Geschwistern Messe gespielt und so weiter. Aber im Ernst habe ich niemals nachgedacht über Priesterberuf. Und so bin ich halt von Litauen wieder zurück nach Kasachstan. Und ich war sicher, dass ich leben will wie alle. Ein schönes, hübsches, gutes Mädchen finden und eine gute Familie gründen und so weiter. Aber der Samen war gesät worden. Ich wusste jetzt, dass es solche Möglichkeit gibt. Und dann langsam kamen auch diese Gedanken und immer stärker wurden sie. Ich habe schon angefangen zu denken, dass vielleicht will wirklich das Gott. Und wenn ich mich widerstrebe, wenn ich gegen den Willen Gottes handle, dann ist das ja auch nicht in Ordnung. Und so habe ich angefangen, mit Ernst über meine Berufung nachzudenken und sogar auf diese Meinung zu beten.
Und war das dann das Gespräch in Litauen? Das haben Sie mir, glaube ich, erzählt, was über 2 Stunden ging mit dem Pater Alexander. Der war ja auch erst vorsichtig, der wusste ja nicht, wer begegnet mir da eigentlich. Ja,
das war ein anderes Gespräch. Das war gerade, als ich dann zurückkam nach Kasachstan und als diese Gedanken dann immer stärker wurden, dann habe ich mir so gedacht, also ich muss mich bei einem Priester befragen. Und so habe ich noch überlegt, zu welchem Priester ich dort in Karaganda gehe. Es gab damals zu meiner Zeit, im Jahre 1974, gab es 4 katholische Priester, die ständig in Karaganda waren. Und gut habe ich gekannt den Pater Bukowinski. Das war so ein mutiger Priester. Er war 3-mal im Gefängnis. Er hat so mutige Predigten gehalten. Das war wirklich so eine Persönlichkeit. Und ich habe ihn aber aus meiner Liste gleich gestrichen, weil als ich so gedacht habe, ich muss zu einem Priester gehen, da habe ich doch noch so eine Hoffnung gehabt, dass der Priester wird natürlich mir sagen, ja, beruhige dich, junger Mann, wo kannst du heute im Jahre 1974, draußen ist der kämpferische Kommunismus, Atheismus, wo kannst du heute Priester werden, ja? Also ich habe gehofft auf so eine Antwort. Und deshalb durfte ich nicht zum Pater Bukowinski gehen, weil er würde sofort sagen, ja, das musst du machen, ja, Priester werden. Und dann habe ich weiter geschaut und Pater Alexander, später haben wir erfahren, dass er ein Geheimbischof war. Aber damals wussten wir das nicht, wir haben alle nur gesagt, Pater Alexander. Und ich habe ihn gekannt als mehr so einen vorsichtigen Priester, vorsichtigen Mann. Und ich habe gedacht, ja, zu ihm muss ich gehen. Er wird mir sicherlich diese Antwort geben, die ich auch will. Er wird sagen, geh nach Hause in Ruhe und quäle dich nicht ab mit diesen Gedanken. Und so bin ich zum Pater Alexander gegangen, zum Gespräch. Das war mein erstes Gespräch mit einem Priester, also vorher haben wir mit Priestern nur gesprochen in der Beicht, also ganz sachlich, ganz kurz. Und hier zum ersten Mal über so eine wichtige Frage besprochen. Und Pater Alexander, am Anfang ganz vorsichtig, ja, wie Sie sagten jetzt, Aber dann immer lebendiger wurde er. Und dann hat er über seine eigene Berufung angefangen zu reden mit großer Begeisterung und Freude und so weiter. Das Gespräch, das dauerte sicherlich 2 Stunden. Da hat er gesprochen, dass wie glücklich er selber ist, auch im Gefängnis, im Lager, hat er und seine Mitbrüder haben den priesterlichen Beruf auch ausgeübt, haben Messe geheim gefeiert, haben die Sakramenten gespendet. Und so hat er mir gesagt, ja, diese Gedanken darf man nicht so einfach lassen. Man muss sie ernst nehmen. Aber dann hat er noch was anderes gesagt, das mir noch einmal eine Hoffnung gemacht hat, dass ich vielleicht doch frei von dieser Pflicht sein kann, Priester zu werden. Er hat dann gesagt, aber Jesus Christus sagte zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch auserwählt und habe euch gesandt, damit ihr Frucht bringt. Ja, und das war gerade dieser Strohhalm, an dem ich mich noch klammern wollte, dass ich vielleicht doch noch wie alle in dieser Welt leben darf. Und Pater Alexander hat dann gesagt, hat mir vorgeschlagen, ich könnte zu ihm kommen 10 Tagen und in diesen 10 Tagen zu Hause etwas mehr beten als sonst und auch jeden Tag ein bisschen aus der Bibel lesen, aus dem Evangelium nach Johannes. Und er würde mir die Kommunion jeden Tag reichen, eine Generalbeicht sollte ich ablegen. Und dann nach diesen 10 Tagen wird schon der Heilige Geist dir sagen, was er mit dir vorhat, was ich tun soll. Und das habe ich auch befolgt. Ja? Also das ist schon sehr interessant, wenn ich jetzt die Mutter gelobt habe, wie klug sie war. Aber hier müsste man noch viel mehr loben, Pater Alexander, wie klug, mit welcher Weisheit hat er mich, jungen Mann, mit mir über die Berufung, über so eine wichtige Frage gesprochen. Also er hat nicht gesagt, du sollst das und das machen, du sollst ins Priesterseminar gehen, du sollst Priester werden oder was, sondern er hat mir geholfen, zu jener Zeit, wo doch keine Exerzitienhäuser es gab und so weiter, er hat mir einfach geholfen zu zeigen, was ich tun soll, damit ich den Willen Gottes finde. Also diese 10 Tage und dann später, als ich zum ersten Mal Exerzitien machte, da habe ich mich erinnert an diese 10 Tage, das waren so eine Art von Exerzitien. Natürlich ganz einfach war das alles. Aber für mich war das, also wirklich, das war für mich, das waren solche Tage, wo immer mehr der Wille Gottes aufleuchtete, diese geistliche Freude ist dann auf einmal irgendwo gekommen. Also da habe ich schon nicht Angst gehabt, dass der Pater mir sagt, geh ins Priesterseminar, sondern habe mich gefreut, dass ich vielleicht von Gott berufen bin, um diesen Weg zu gehen. Und so hat das angefangen. Ja. Nach 10 Tagen wusste ich genau, was Gott von mir will.
Sagt Bischof Josef Werth, mit dem ich hier in der Berufungsgeschichte in der Spiritualität bei Radio Horeb im Gespräch bin. Und er hat erzählt, dass er an einen ganz klugen Priester gekommen ist, der ihm genau das, wie Sie gerade gesagt haben, geraten hat. Eine ganz persönliche Begleitung über 10 Tage, um herauszufinden und den Heiligen Geist auch zu Wort kommen zu lassen, sozusagen, ob das Ihr Weg ist, denn Sie haben ja vorher versucht, immer herauszufinden, ob sie ja ob dieser Kelch an ihnen vorübergehen möge, wenn ich das so sagen darf, weil das ja natürlich auch mit vielen, ja, wie Sie sagen, auch mit Aufenthalten in Konzentrationslagern verbunden gewesen wäre, sehr wahrscheinlich. Ja, wie es gleich weitergeht, das wird dann auch noch spannend. Wir hören ein paar Takte Musik und dann können wir gleich noch mal ein bisschen hören, wie es Bischof Josef Werth ergangen ist. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb. Zu Gast heute ist Bischof Josef Wert aus Nowosibirsk. Er ist Bischof von Westsibirien, 1991 zum Bischof ernannt von Johannes Paul II. Er erzählt uns heute seine Berufungsgeschichte und Sie haben gerade erzählt von einem Gespräch mit einem Geheimbischof, Pater Alexander, der Sie ganz gut, der mir Sie begleitet hat über 10 Tage und dann ist in Ihnen diese innere Überzeugung gereift, tatsächlich in der Sowjetunion Priester werden zu wollen. Ja, ein Noviziat, so offiziell gab es ja gar nicht. Wie ging denn dann diese persönliche Fühlung weiter?
Ja, auch also nachdem ich mit Bischof Alexander über meine Berufung gesprochen habe und wirklich volle Klarheit bekommen habe und Sicherheit bekommen habe, dass Gott es will. Und dann bin ich nach Litauen gefahren für einige Tage, habe dort mit dem Priester, der mich damals angesprochen hatte, habe ich mit ihm gesprochen. Und er hat mir gesagt, ich soll zuerst wieder zurück nach Karaganda fahren und dann warten. Er wird ein Zeichen irgendwie schicken und wird mir weiter sagen, was zu tun ist. Und vielleicht wird das einige Monate sogar dauern. Und damit ich die Zeit nicht verliere, könnte doch dieser Pater Alexander mir helfen, Latein studieren. Und so bin ich wirklich wieder zum Pater Alexander, habe davon berichtet, erzählt. Und dann hat mir Pater Alexander einige Monate lang Latein unterrichtet. Das waren auch wieder so wunderbare Zeiten. Also ich bin geheim abends nach der Arbeit zum Pater Alexander gegangen, so ungefähr einmal in der Woche, manchmal auch ein bisschen öfters zur Unterricht. Und nicht einmal meine Geschwister durften das wissen, wohin ich da abends noch gehe. Ich habe ein Lehrbuch mitgebracht von Litauen und das Titelblatt habe ich rausgerissen, wo stand grob geschrieben Lateinunterricht. Und so, wenn jemand auch das Buch genommen hatte, das war einmal auch so passiert, meine Schwester hat, ich war unvorsichtig und habe das Buch liegen lassen am Tisch und dann nahm die Schwester das Buch und sagte, Mutter, schauen Sie mal, unser Josef lernt Litauisch, weil die haben schon so ein bisschen gedacht, dass ich wahrscheinlich nach Litauen abhauen will. Und ich habe ruhig das Buch wieder zurückgenommen und die Schwester hat es auch so nicht erfahren, dass es war nicht Litauisch, sondern das war ein Lehrbuch der lateinischen Sprache. Und auch über andere Themen konnten wir manchmal mit Pater Alexander sprechen. Also das war so eine gute Freundschaft, die dann bis zum Tode des Pater Alexanders gedauert hat, auch später, als ich schon in Litauen war. Das war was sehr Kostbares, dass ich so einen Priester hatte, der mich begleitet hat, auch weiterhin mit seinem Gebet. Und dann bin ich halt nach Litauen gefahren. Und dort wurde ich aufgenommen in das geheime Noviziat. Die Ordensgemeinschaften waren in Litauen, in der ganzen Sowjetunion, verboten. Und einige Ordensgemeinschaften haben aber weitergemacht im Untergrund, zum Beispiel die Gesellschaft Jesu. Und was das heißt, Untergrund, da könnte man vieles darüber erzählen. Also ich bin morgens früh in die Kirche gegangen. Ich lebte in einem Dorf, wo unser Pater Provinzial Pfarrer war. Und ich lebte bei ihm 2 Jahren und er war mein Magister. Das waren die 2 Jahre des Noviziats. Mit mir war noch ein anderer Mitnovize. Er war aber älter als ich und er arbeitete in Vilnius. Das waren 70 Kilometer von diesem Dorf entfernt. Und er kam in das Dorf am Freitagabend. Und so am Samstag und Sonntag haben wir halt gemeinsam Noviziat gemacht. Und so, die Leute in der Gemeinde, die Menschen im Dorf, die durften nicht wissen, dass ich dort wohne. Morgens früh bin ich in die Kirche gegangen. Pater Provinzial hat mir die Heilige Kommunion gereicht. Und dann bin ich aufs Chor hinaufgegangen und habe von dort oben die Messe verfolgt. Später hat Pater gesagt, ja, da kommen so wenig Leute, also man kann ganz normal die Kommunion empfangen. Aber ich habe doch der Messe mit beigewohnt von oben. Und dann bin ich zur Kommunion schnell runter, habe sie empfangen und bin wieder hinauf. Und wenn aber ein unbekannter Mensch dazwischen kam in die Kirche, da bin ich halt ohne Kommunion geblieben. So war das mit dem Untergrund. Und mein Mitnovize wurde dann auch bald gefangen genommen. Ich nicht, aber er schon. Ich war manchmal in Vilnius zu ihm eingekehrt. Und einmal, als ich bei ihm war, da hat er, ein anderer Priester und noch ein anderer Laie, ein älterer Mann schon, die haben die Chronik der katholischen Kirche in Litauen redigiert. So eine Zeitung haben die Jesuiten herausgegeben ab 1972. Und dann hat mein Freund mich begleitet bis zum Bus. Und als wir vom Haus herauskamen, da hat er sich noch gewundert, so viel Miliz, so viel Polizei, was ist da los? Ja? Aber dann sind wir halt gegangen. Ich bin mit dem Bus in das Dorf zurückgekehrt und er kam zurück in sein Haus. Aber diese Polizei hat gerade dieses Haus umzingelt. Wären wir 3 Minuten später rausgekommen, da wären wir schon in die Hände der Polizei gekommen. Und so kam in die Hände der Polizei nur mein Freund, als er von der Busstation zurückkam. Und er verbrachte dann einige Monate im Gefängnis. Und ich habe halt mein Noviziat alleine fertig gemacht. Aber dafür ist er dann viel früher Priester geworden, weil er ist im Untergrund auch geweiht worden. Und ich mir ist es gelungen, in das Priesterseminar einzutreten.
Und da sind Sie dann auch später offiziell als Priester geweiht worden, oder?
Ja, dann habe ich ganz offiziell studiert im Priesterseminar in Kaunas in Litauen und wurde nach 5 Jahren ganz offiziell zum Priester geweiht. Auch da könnte ich noch erzählen, so eine interessante Geschichte, die diese Situation beschreibt, wie nicht einfach es war, also was das heißt im Untergrund, was das heißt, im Kommunismus Kirche zu sein. Als noch ein Jahr vor der Priesterweihe war, da hat ein Priester, der für mich besonders gesorgt hat, also dieser Priester, der überhaupt das erste Mal mit mir gesprochen hat über Berufung, da hat er zu mir gesagt einmal, Josef, noch ein Jahr und du wirst schon Priester. Du musst schon überlegen, welchen Priester du einlädst, die Predigt bei deiner Primiz zu sagen. Vielleicht Swarinskas. Swarinskas, das war so ein Kämpfer. Er hat gekämpft für die Menschenrechte, für die Rechte der Kirche in Litauen. Aber er war mir zu kämpferisch. Ich habe gesagt, nein, also ich mag nicht. Also ich würde lieber den Pater Tamkevicius einladen. Tamkevicius war ein Jesuitenpater. Er war auch also sehr aktiv, hat gekämpft. Aber dann, als dieses Jahr vorbei war, ich war zum Priester geweiht worden und hat die Predigt bei der Primiz ein ganz anderer Priester gesagt, weil diese beiden Priester, die saßen im Gefängnis. Also solche Zeiten waren damals, ja.
Und dann, nachdem Sie geweiht waren und die Primiz gefeiert hatten, da gab es dann, wurden Sie auch gleich zu einem Treffen mit den Bevollmächtigten des KGB noch geladen.
Ja, das war so eine Tradition. Am Montag nach der Priesterweihe, da kam der Bevollmächtige für religiöse Angelegenheiten in Litauen. Er kam selber nach Kaunas in unser Priesterseminar und hat so eine Vorlesung gehalten. Er hat wie eine Litanei aufgezählt, was wir nicht tun dürfen. Wenn ihr mit Kindern arbeiten werdet, setzen wir euch ins Gefängnis. Wenn ihr mit Jugendlichen arbeitet, dann setzen wir euch ins Gefängnis. Wenn ihr missionieren probiert, dann setzen wir euch ins Gefängnis und so weiter und so weiter. Ja. Schade, dass ich das nicht auf einen Tonband aufgeschrieben habe, könnte ich das genauer jetzt sagen. Und ich glaube, nicht nur ich allein, sondern auch viele andere, wir waren 12 junge Priester, wie 12 Apostel, und wir sind von dieser Vorlesung herausgegangen, ich glaube, mit festem Verlangen und Willen, mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen, mit Familien, missionarisch tätig zu sein. Gerade das, was uns so streng verboten wurde.
Also dann erst recht. Ist es vielleicht auch das, was Sie ausmacht? Denn Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, jeder Priester bei Ihnen, der war eine Säule der Kirche. Und ich habe von einem evangelischen Pfarrer hierzulande gehört, der mit Russlanddeutschen, mit Vertriebenen in Kontakt war, die eigentlich mehr wollten. Da meinte der, dieser Pfarrer, unsere verwässerte, verweltlichte Kirche bietet Ihnen einfach zu wenig. Woran, was fehlt heute für die geistlichen Berufungen? Ganz kurz zum Abschluss, Bischof Werth.
Ja, Säulen der Kirche, das habe ich gemeint, nicht mich und meine Freunden, Priesterfreunden, sondern diese Priester, die in Kasachstan, in Karaganda waren, die sind ja alle durch die Gulags gegangen. Die haben ja so viel durchgemacht, und jeder von diesen Priestern, das war wie eine Säule. Also das war wirklich, das auf diesen Säulen hat die Kirche dort in Kasachstan geruht. Ja. Mhm. Und natürlich, da kann ich wenig was, kann ich keine Ratschläge erteilen der Kirche heute hier im Westen. Aber vielleicht diese Erinnerung an diese Bekenner, auch an die Märtyrer, wie viele Priester sind nur ums Leben gekommen. Die deutsche Diözese, die Diözese Saratow, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde, speziell für die Russlanddeutsche, die hatte kurz vor der kommunistischen Revolution 174 Priester. Und nach dem Tod Stalins frei wurden nur 4 Priester, die anderen sind alle ums Leben gekommen, in den Lagern erschossen oder verhungert. Und ich habe mal irgendwo gelesen, so trostreiche Worten. Niemand von diesen Priestern ist Apostat geworden.
Also es fehlen ein bisschen diese Leuchttürme, haben Sie gesagt. Wenn jeder dieser Priester, die da so in den Lagern waren oder die rausgekommen sind, auch dann ja die Kirche letztendlich gebildet hat, die sie in der folgenden Generation dann dazu auch veranlasst hat, Priester zu werden oder ja vielleicht mit sie auch gestärkt hat. Ja, Herr Bischof Werth, wir kommen schon zum Ende der Sendezeit leider, und Sie haben noch ein Gebet mitgebracht von Paul dem VI., ein Gebet um geistliche Berufe. Dann würde ich Sie einfach bitten, das noch zu beten und danach uns auch noch Ihren bischöflichen Segen, vielleicht auch im besonderen Anliegen, um geistliche Berufungen zu spenden.
Ja, nachdem ich den Weg selber gefunden habe, da sofort kam auch dann so eine Sorge, ein Verlangen, dass auch viele andere junge Leute, junge Menschen, die Berufung erkennen, wenn Gott sie ruft. Und so habe ich gesucht nach einem Gebet, und ein Priester hat mir auch damals im Jahre 75 ein feines Gebet gefunden, und das bete ich sehr oft. Das Gebet will ich auch jetzt noch beten. Das hat Papst, der Heilige Paulus der VI. Geschrieben. Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern gemacht. Ruf auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung teilhaben sollen. Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass sie, getreu ihrer Berufung, am Aufbau deines geheimnisvollen Leibes mitwirken und so deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Gib her, dass auch viele Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des Evangeliums zu leben und sich selbstlos hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie bereit sein, für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe bedürfen. Amen.
Ja, Amen. Und wenn Sie uns jetzt noch Ihren Segen spenden?
Ich denke besonders an alle jungen Menschen, die Gott ruft. Vielleicht ist diese Stimme Gottes manchmal ganz leise, damit Jesus erhört wird. Ich denke aber auch an viele Seminaristen, die schon diesen Weg gehen, an junge Priestern. Und für alle diese will ich jetzt beten und diesen Segen spenden. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn. Vielen Dank, Herr Bischof Josef Werth, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Berufungsgeschichte in der Spiritualität bei Radio Horeb, dass Sie auch den weiten Weg angetreten haben, in Deutschland noch dann ins Studio nach München gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre Arbeit als Bischof in Westsibirien, in Novosibirsk. Alles Gute Ihnen, ein herzliches Dankeschön und auf Wiederhören.
Dankeschön, ich habe mich gefreut. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.